Wenn man selbstständig ist und gerade in den ersten Anfängen oder vielleicht eine herausfordernde Zeit vor einem steht, dann ergibt es sich oft, dass man sich mit anderen Unternehmern zusammenschließt. Der Vorteil dabei ist, dass man sich viele Kosten sparen kann, man kann sich gegenseitig helfen, man lernt voneinander und am Ende haben beide Parteien eine Win-Win-Situation davon. Für diesen Effekt gibt es auch einen Fachbegriff und der lautet Synergismus. Synergismus, das könnt ihr euch gerne merken, werdet ihr vielleicht öfters bei meinen Predigten gebrauchen in Zukunft. Das Gegenteil von Synergismus ist Monergismus. Und da merkt ihr schon Monergismus, Monopoly. Also da ist eine alleinwirkende Kraft, eine Kraft, bei der niemand Außenstehendes mitwirken kann. Und was wir heute machen, ist Folgendes. Wir gehen gemeinsam anhand von 6, aber kurzen Punkten, den Text durch und am Ende fordere ich euch heraus. Und das ist wirklich eine ernst gemeinte Herausforderung. Am Ende fordere ich euch heraus, ein Urteil darüber zu fällen, ob unsere Errettung ein Zusammenwirken mit Gott ist. Also wie die zwei Firmen, die sich zusammentun und dann gemeinsam eine Win-Win-Situation haben. Oder ob die Errettung einzig und allein von Gott kommt und selbst unser Ja zu ihm von ihm gewirkt ist. Und es gibt hierbei keinen Zwischenweg. Das ist meine Herausforderung an euch für die Predigt. Jetzt gehen wir in den Ringkampf. Bitte schlagt mit mir Epheser 2, Vers 4 bis 7 auf. Und auf euren Gottesdienstzetteln, habe ich den Hauptsatz von Paulus, der sich der Grammatik der griechischen Sprache bedient hat, habe ich euch hervorgehoben. Beziehungsweise die Gottesdienstzettel gestalten, haben euch den hervorgehoben. Und wir lesen jetzt erstmal den Text. Epheser 2, Vers 4 bis 7. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat, hat auch uns, als wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Und hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in den himmlischen Örtern in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese, in Christus Jesus. Ich möchte einmal kurz beten. Herr, schenk uns erleuchtete Augen unseres Herzens, damit wir die Wunder an deinem Gesetz sehen. Demütige unsere Herzen, damit wir deine Wahrheit bereitwillig annehmen. Amen. Ich möchte noch einmal ein paar Worte zum Kontext verlieren. Paulus hat bereits im Kapitel 1 deutlich gemacht, dass Gott bereits vor Grundlegung der Welt einen Plan, ganz allgemein gesprochen jetzt, einen Plan zur Errettung hat. Darüber gibt es keine Diskussion. Aber jetzt hier in Epheser 2, im zweiten Kapitel, da muss Paulus erklären, wie genau es denn möglich war, dass dieser Plan der Vorgrundlegung der Welt schon gefasst war, nun im Leben der Epheser und im Leben von uns allen hier zur Realität wird. Im gesamten Kapitel 2 möchte Paulus demnach zwei große Punkte deutlich machen. Die ersten 10 Verse erklärt Paulus uns, wie Gott uns mit sich selbst versöhnt hat, wie Gott Menschen mit Gott versöhnt hat. Und die Worte habe ich bewusst so gewählt, wie Gott uns mit sich selbst versöhnt hat. Und die ganzen Verse von 11 bis 22 erklärt Paulus, wie Juden und Nichtjuden miteinander durch Christus versöhnt worden sind. Und diese Erklärung, also diesen ersten Punkt, ja, wie Gott uns Menschen mit sich selbst versöhnt hat, fängt Paulus mit einer Erinnerung an. Und diese Erinnerung haben wir uns vor 2 Wochen angeschaut. Und diese Erinnerung hat eine entscheidende Absicht in der Argumentation von Paulus. Die Gemeinden damals, zur Zeit der Epheser, hatten nämlich ein Problem. Dieses Problem sehen wir im Brief an die Galater. Dieses Problem sehen wir im Brief an die Kolosser. Dieses Problem sehen wir auch im Brief an die Epheser. Und dieses Problem ist, dass die Juden glaubten, Ich muss in das Judentum geboren werden, um in das Reich Gottes zu kommen. Deshalb haben wir die Schriftlesung heute gehabt. Nikodemus kommt zu Jesus und sagt, was muss man tun, um in das Reich Gottes zu kommen? Und dann korrigiert Jesus sein Verständnis und sagt, du musst von Neuem geboren werden. Die Tatsache, dass du ein Nachkomme Abrahams bist, hat keinen Wert für dich. Und demnach waren nach jüdischem Verständnis die Nichtjuden völlig ausgeschlossen. Die hatten nichts mit dem Reich Gottes zu tun. Das war das Problem, was damals, 62 nach Christus, bei den Menschen vorhanden war. Und dieses Problem will Paulus hier aus der Welt schaffen. Und wie macht er das? Das haben wir vor 2 Wochen gesehen. Er macht das, indem er sowohl die Juden als auch die Nichtjuden in Epheser 2, 1 bis 3 oder auch in Römer die ersten 3 Kapitel, dass er in diesen Texten deutlich macht, dass beide, also sowohl der Jude als auch der Nichtjude, sich vor Gott nicht rühmen können. Beide sind von Natur Kinder des Zorns. Es ist unsere Physis, dass die Gerechtigkeit Gottes an uns ausgeübt werden muss. Sie sind von Natur geistlich tot und können vor Gott nichts vorweisen. Sowohl der Jude als auch der Grieche oder der Nichtjude. Und deshalb immer wieder diese Unterscheidung in Epheser. Auch wir und auch ihr und wir und ihr und immer wieder dieses ihr und wir in Epheser. Das ist so wichtig, dass wir das beachten. Und das ist der Grund, warum Paulus überhaupt den Zustand des Menschen so ausmalt. Ja, Paulus hatte eine Absicht dahinter. Und er hatte auch eine Absicht dahinter, warum er Worte wie Tod und von Natur Kinder des Zorns gebraucht. Und wir haben natürlich festgestellt, er beschreibt die Epheser als tot, aber im ganzen Kontext von den geistlichen Segnungen. Und deshalb haben wir festgestellt, okay, ja, die Epheser sind tot, aber wandeln in ihren Vergehungen und Sünden. Das heißt, Paulus benutzt dieses Wort Tod hier im Kontext für die geistlichen Segnungen. Und deswegen immer wieder dieser Begriff geistlich tot. Er wollte deutlich machen, dass es in dem Menschen auch nicht ansatzweise einen Grund gibt, warum Gott ihn retten müsste. Beide sind tot. Beide können nichts tun, um gerettet zu werden. Beide haben eigentlich die Gerechtigkeit Gottes verdient. Und damit schließt Paulus jedes Rühmen des Menschen aus. Und das ist ja auch so offensichtlich seine Absicht. Wenn ihr jetzt eure Bibeln aufhabt, könnt ihr nochmal Epheser 2, Vers 9 lesen. Da steht nämlich, nicht aus Werken. Warum? Damit niemand sich rühme. Niemand soll sich rühmen, weder der Jude noch der Nichtjude. Keiner hat einen Grund oder ein Recht, sich zu rühmen. Und Paulus macht deutlich, dass kein Mensch von sich aus Gott nahen möchte. Er macht deutlich, dass jeder Mensch, der in diese Welt geboren wird, ein natürlicher Feind Gottes ist, der ihn nicht in seinem Leben haben möchte. Und deswegen sagt Paulus in Römer 3, Vers 11, da ist keiner, der verständig ist. Auch nicht einer. Da ist keiner, der Gott sucht. Und dieser Zustand trifft sowohl auf den Juden als auch auf den Nichtjuden zu. Die göttliche Diagnose des Arztes aller Ärzte über den Menschen war also in einem Wort zusammengefasst: Tod. Deshalb sagt Paulus auch in 1. Korinther 2, Vers 14, der natürliche Mensch aber, wir sind alle natürliche Menschen vor unserer Wiedergeburt, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm Torheit. Für jeden von uns in einem bestimmten Zeitpunkt unseres Lebens war die Botschaft des Evangeliums Torheit. Und er kann es nicht beurteilen, er kann es nicht erkennen. Warum? Weil es geistlich beurteilt wird. Die Wiedergeburt war notwendig. Ich greife jetzt schon vor. Aber Achtung, an der Stelle, damit man weder mich noch die Lehren der Gnade falsch präsentiert, kurze Randnotiz, ich schaue mir sehr, sehr, sehr gerne Videos an von denen, die den freien Willen extrem betonen, um zu gucken, wie die denn unser Lehrverständnis hier in der Gemeinde präsentieren. Und da findet man immer wieder das Argument, wir behaupten, der Mensch hat nicht die Fähigkeit zu glauben. Aber wir glauben jeden Tag etwas. Wir glauben auch jetzt gerade, dass die Decke über uns nicht einstürzt. Jeder heute Morgen hat geglaubt, sicher hier in Bielefeld anzukommen. Und zudem betont die Bibel ja, dass Menschen wegen ihrer Weigerung zum Glauben in der Hölle zur Rechenschaft gezogen werden. Auch genannt die ewige Gerechtigkeit Gottes. Was ich aber behaupte, frei heraus, ist, dass der Mensch, solange er geistlich tot ist, niemals positiv auf Gottes Reden antworten würde, weil es ihm Torheit ist. Mit dieser Diagnose beginnt Paulus seine Abhandlung. Aber nach einer Diagnose kommt immer die Therapie. Nach einer Diagnose kommt immer die Behandlung. Und deshalb auch heute der Titel der Predigt: Behandlung, Wiedergeburt. Die Wiedergeburt ist das Hauptthema dieser Predigt, ganz einfach, weil das der Hauptsatz und demnach auch das Hauptthema von Paulus war. Und Paulus sich, wie vorhin schon gesagt, der griechischen Sprache bedient hat, mitsamt seinen Regeln, um die Worte Gottes niederzuschreiben. Wenn ihr den hervorgehobenen Satz auf euren Gottesdienstzetteln einmal anschaut, dann seht ihr da den Hauptsatz hervorgehoben und der geht wie folgt. Gott aber hat auch uns mit dem Christus lebendig gemacht und uns mit auferweckt und uns mitsitzen lassen in den himmlischen Örtern in Christus. In diesem Hauptsatz geht es durch und durch um die von Gott gewirkte Wiedergeburt. Und jetzt eine kleine Randnotiz für euch. Um einen Hauptsatz festzustellen, müsst ihr nicht unbedingt in den Regeln der Grammatik bewandert sein. Man bekommt ein gewisses Sprachgefühl dafür. Und man merkt, wenn man diesen Satz so liest, wenn ihr in eure Gottesdienstzettel einmal schaut, dann kann dieser Satz alleine stehen, während alle anderen Satzbausteine nicht alleine stehen können, weil sie Ergänzungen sind, weil sie nähere Beschreibungen sind oder weil sie Absichtsbeschreibungen sind. Mit diesem Verständnis also, jetzt nochmal die Kurve kriegen, mit diesem Verständnis, dass sowohl der Jude als auch der Nichtjude völlig unempfänglich für das Geistliche sind, weil es ihnen Torheit ist, dass beide unter dem Zorn Gottes stehen und die gerechte Strafe verdient haben, dass beide versklavt unter der Sünde sind, dass kein Mensch Gott in seinem Leben haben möchte und dass kein Mensch demnach von sich aus dem Ruf Gottes Buße zu tun, gehorsam ist und glauben möchte, springen wir nun in den ersten Punkt und schauen uns an, wie Gott mit solchen Patienten dennoch umgeht. Und wir schauen uns den ersten Hauptpunkt an, der Arzt der Behandlung. Der Arzt der Behandlung. Schau mal in Vers 4. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit. Mit der Diagnose über den Menschen im Hinterkopf beginnt Paulus seine Worte mit einem Gott aber. Gott aber. Gott aber lenkt unsere Augen von dem Zustand, von diesem verlorenen Zustand, in dem wir sind, weg auf den Arzt aller Ärzte. Auf den Gott aber, auf den, der heilig, heilig, heilig ist, der Urheber allen Lebens ist, der die Macht hat, ein Wort zu reden und die Erde zu erschaffen, der im Himmel thront und tut, was ihm wohlgefällt, der das Ende vom Anfang verkündigt und auf den, der vermag, Tote zum Leben zu erwecken. Dieser Gott aber ist reich an Barmherzigkeit. Aber was ist überhaupt Barmherzigkeit bei Gott? Wenn wir an Barmherzigkeit denken, dann denken wir schnell an den barmherzigen Samariter. Und das ist auch gut, dass wir an den barmherzigen Samariter denken. Dieser barmherzige Samariter ist einem hilflosen Menschen barmherzig. Er hilft ihm, bis er wieder rehabilitiert ist, bis er wieder völlig hergestellt ist. Er hält Mitleid mit ihm und hilft ihm. Aber wie genau zeigt sich die Barmherzigkeit Gottes bei uns Menschen? Die Barmherzigkeit Gottes zeigt sich darin, dass der Mensch, der eigentlich die ewige Verdammnis verdient hat, auch genannt Gerechtigkeit Gottes, Der Mensch, der eigentlich die Gerechtigkeit Gottes verdient hat, weil er gegen den ewigen Gott gesündigt hat, nicht das bekommt, was er eigentlich verdient hat. Nämlich die Gerechtigkeit Gottes im Sinne von der ewigen Strafe. Ohne Gottes Barmherzigkeit wären wir alle hilflos dem vollkommenen, gerechten Gott ergeben. Weil er gerecht ist, weil er vollkommen heilig ist, muss er die Sünde bestrafen. Wenn wir nämlich Römer 6, Vers 23 lesen, dann stellen wir fest, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Das hat den Grund, weil unsere Sünden nicht in erster Linie gegen andere Menschen geschieht oder gegen einen luftleeren Raum, sondern jede einzelne unserer Sünden geht in erster Linie gegen unseren Schöpfer. Und weil jeder Mensch gegen ihn gesündigt hat, wäre es nur gerecht von Gott, dass jeder Einzelne, der hier heute im Raum ist, seine ewige Verdammnis bekommt. Und es wäre gerecht, Gott wäre gerecht dabei. Aber Gott ist reich an Barmherzigkeit. Obwohl wir als von Natur Kinder des Zorns seine Gerechtigkeit verdient haben, erbarmt er sich über uns, die wir hilflos und verloren sind. Die Frage ist aber, warum? Warum ist Gott barmherzig? Und warum war er ausgerechnet dir barmherzig? Warum war er ausgerechnet dir barmherzig, während andere unter seinem gerechten Gericht bleiben? Der Philosoph Aristoteles erklärt in seinen Schriften, warum jemand barmherzig ist. So ganz allgemein gefasst. Er sagt im Grunde Folgendes: Mitleid oder Barmherzigkeit hat man über denjenigen, der es nicht verdient hat. Oder jemandem, der mir sehr ähnlich ist. Aber wenn ihr gerade zugehört habt, dann stellt ihr fest, dass beide Eigenschaften weder auf Gott noch auf uns zutreffen. Wir haben die Strafe verdient, wir haben die Gerechtigkeit verdient und darüber hinaus sind wir Gott nicht ähnlich, weil wir unter der völligen Herrschaft des Teufels lebten oder leben und mit Sünde befleckt sind und von unserer Natur aus mit dem Zeitpunkt unserer Geburt, weil wir im Bilde Adams geschaffen sind, beziehungsweise fortgepflanzt sind. Ja, Adam zeugte einen Sohn in seinem Bild und dieses Bild hat sich weitergezogen. Das verzerrte Bild, was beim Sündenfall entstellt worden ist. Aber warum ist Gott dann barmherzig? Was bitte bewegt ihn dazu, mit solchen Menschen barmherzig zu sein? Was bitte bewegt ihn dazu, ausgerechnet dir barmherzig zu sein? Und das führt uns zum zweiten Punkt, der Grund der Behandlung. Der Grund der Behandlung. Schau mal weiter in Vers 4. Wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat. Warum ist Gott barmherzig? Wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat. Seht ihr den Zusammenhang? Gott ist reich an Barmherzigkeit, nicht weil er uns ähnlich ist oder weil wir die Verdammnis eigentlich nicht verdient hätten, sondern wegen seiner Liebe, mit der er uns geliebt hat. Das steht hier 1:1 so im Text. Und das ist faszinierend, Leute. Der Grund der Barmherzigkeit Gottes liegt also völlig in Gott und seiner entschlossenen Liebe verborgen. Es ist seine, man sagt auch, intrinsische Eigenschaft. Sie ist in Gott verborgen. Gott ist uns barmherzig, weil er sich dazu entschlossen hat, uns zu lieben. Seht ihr das im Text? Das ist für mich das Allerwichtigste, dass ihr das heute seht. Gott ist reich an Barmherzigkeit wegen seiner Liebe, mit der er uns geliebt hat. Und du kannst hier schon mal eine Teilantwort auf die Frage bekommen, warum war Gott dir barmherzig? Warum bist du gerettet? Weil er dich geliebt hat. Das ist der Grund. Er war dir barmherzig, weil er dich geliebt hat. Aber Moment mal, jetzt denkt noch mal weiter darüber nach. Hier stellen sich uns eigentlich zwei entscheidende Fragen. Wieso hat Gott ausgerechnet dich geliebt? Wieso hast ausgerechnet du seine Barmherzigkeit bekommen, obwohl es nur gerecht wäre, wenn du verloren gehst? Und darüber hinaus, warum erfährt dann nicht jeder Mensch, der je gelebt hat, seine Barmherzigkeit? Wieso warnt Jesus dann überhaupt vor der Hölle? Wieso werden dann nicht alle Menschen gerettet? Wenn Gott wegen seiner Liebe barmherzig ist, seht ihr das Problem in dem Text? Für einige mag das jetzt vielleicht kein Problem sein, weil sie sich denken, naja, Gott liebt zwar alle Menschen, aber mein Glaube aktiviert diese Liebe erst. Aber lasst uns mal den nächsten Punkt anschauen. Die Patienten der Behandlung. Schau mal in Vers 5. Hat auch uns, als wir in den Vergehungen tot waren. Das sind die Patienten, an denen Gott handelt. An Menschen, die in den Vergehungen tot waren. Seine Liebe, mit der er uns geliebt hat, hat auch uns, als das Evangelium noch Torheit für uns war, als das Evangelium von uns nicht beurteilt werden konnte, weil es geistlich beurteilt werden muss, da hat es an uns gewirkt. Da hat er uns zum Leben erweckt. Und er macht hier deutlich, merkt ihr, worauf Paulus hinaus will? Er macht hier deutlich, Gott hat euch geliebt. Sowohl die Juden als auch die Nichtjuden, als ihr tot wart, beide. Als ihr unter der Sünde versklavt wart, als ihr nichts tun konntet, um ihm zu gefallen, als ihr nicht einmal glauben wolltet, weil es Torheit für euch ist. Also müssen wir hier schon mal festhalten, dass es nicht an uns Menschen liegen kann. Es lag nicht daran, dass ich schlauer, weiser, netter, besser war als mein Nachbar, der nicht gläubig ist. Es lag nicht daran, dass ich die Barmherzigkeit Gottes erst aktiviert habe. Es gab keinen Grund in mir. Es gab keinen intrinsischen Grund bei mir, warum Gott mich zum Leben erweckt hat. Außerdem, dass Gott aufgrund seiner Liebe barmherzig gegenüber mir war. Aber wenn es nicht am Menschen liegt, wenn Gott an mir gehandelt hat, als ich tot war, und wenn er aufgrund seiner Liebe barmherzig gegenüber mir war und mir nicht das gegeben hat, was ich eigentlich verdient habe, dann stellt sich ja erst recht die Frage, warum ausgerechnet du? Warum ausgerechnet ich? Und warum kommt dann nicht jeder Mensch zum Glauben? Schließlich hat diese Liebe, mit der er geistlich tote Menschen geliebt hat, ja, eine direkte Auswirkung, und das sehen wir ja hier im Text. Seine Liebe hat eine Auswirkung und ein Ergebnis, und das sehen wir im vierten Punkt, das Ergebnis der Behandlung. Schau mal weiter ab Vers 5. Mit dem Christus lebendig gemacht, durch Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in den himmlischen Örtern in Christus Jesus. Er hat uns aufgrund seiner Barmherzigkeit, weil er uns geliebt hat, als wir geistlich tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Er hat uns geistliches Leben geschenkt. Und darüber hinaus hat er uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in den himmlischen Örtern in Christus Jesus. Da, wo vorher geistlich tote Menschen waren, da, wo vorher Menschen waren, für die das Wort des Evangeliums Torheit war, da, wo vorher Feinde Gottes waren, da, wo vorher Knechte des Teufels bzw. des Zeitgeistes waren, sind nun auf einmal Seelen, die lebendig geworden sind, die mit Christus regieren und aus der tiefsten Tiefe zur höchsten Höhe auferweckt wurden. Das beschreibt geistliches Leben. Das ist bei deiner Wiedergeburt passiert. Einst Feind Gottes und nun mit Erbe Christi. Einst geistlicher Bankrott und nun sitzt du an der geistlichen Quelle in den himmlischen Örtern in Christus, wo alle Schätze des Himmels verborgen sind. weil er durch sein stellvertretendes, sündloses Leben und Sterben unsere Gerechtigkeit geworden ist und als perfektes Sühnopfer den Zorn des Vaters auf sich genommen hat. Weil er dich geliebt hat, hat er, der reich ist an Barmherzigkeit, dich, als du noch tot warst, zum Leben erweckt. Dieselbe Wahrheit beschreibt Paulus im Römerbrief mit folgenden Worten, Römer 5, Vers 6 bis 8, denn Christus ist, da wir noch kraftlos waren, oder als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben, denn für den Gütigen könnte vielleicht noch jemand zu sterben wagen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Aber wenn wir tot waren, als Gott dieses Wunder vollbracht hat, wenn wir geistlich bankrott waren, als Gott dieses Wunder vollbracht hat, ergibt sich folgende Frage: Was hat es gekostet? Wie kann man dieses Werk kaufen? Oder muss ich Glück haben und ein Nachkomme Abrahams sein? Und das führt uns zum fünften Punkt, die Kosten der Behandlung. Schau mal nochmal Vers 5 am Ende. Durch Gnade seid ihr errettet. Das Wunder, welches der barmherzige Gott vollbracht hat, war allein durch Gnade. Das wirft Paulus hier zum ersten Mal in den Raum. Das wird er in Vers 8 dann näher ausführen. Das wird dann nächsten Sonntag in der Predigt drankommen. Aber das wirft er hier jetzt so das erste Mal in den Raum und macht deutlich, durch Gnade seid ihr errettet. Ihr konntet nichts dafür tun, es war allein durch seine Gnade. Während Barmherzigkeit bedeutet, das habe ich am Anfang gesagt, dass wir als hilflose Menschen nicht die Gerechtigkeit Gottes bekommen, die wir eigentlich verdient hätten, bedeutet Gnade, dass wir mit etwas, also bedeutet Gnade im positiven Sinn, dass wir mit etwas beschenkt werden, was wir eigentlich nicht verdient haben. Gnade ist Gnade. Wir können Gott nichts dafür geben, um Gnade zu empfangen. Sonst wäre es keine Gnade mehr. Und wir können keine Gnade einfordern, so als ob er uns Gnade schuldig ist, denn sonst wäre es keine Gnade mehr. Und das wiederholt Paulus in Vers 8 nochmal, schaut mal kurz in den Vers 8. Denn durch Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Es hat uns nichts gekostet, weil wir allein durch Gnade gerettet sind. Und selbst das Heilmittel für diese Errettung, der Glaube, selbst da macht Paulus deutlich, selbst den Glauben habt ihr nicht aus euch. Denn erinnert euch, das Wort vom Evangelium war euch eine Torheit. Und diese Wahrheit, dass der Glaube ein Geschenk ist von Gott an uns Menschen bei der Wiedergeburt, finden wir nicht nur in Epheser 2, Vers 8. In Philipper 1, Vers 29, da lesen wir Folgendes. Denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, und jetzt Achtung, was ist uns geschenkt worden? Nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Es ist uns geschenkt worden, an ihn zu glauben. Lesen wir noch eine Stelle. Petrus macht dieselbe Wahrheit auch deutlich. 2. Petrus 1, Vers 1. Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, denen, an wen schreibt er? Die einen gleichen kostbaren Glauben mit uns empfangen haben. Und gestern nachts, da habe ich meine Frau sogar extra für geweckt, weil das so eine faszinierende Entdeckung für mich war, in Römer 11, Vers 30, da in dem ganzen Kapitel oder in den ganzen Römer 9 bis 11 macht Paulus eben die deutlich, wie die Zukunft von Israel ist, was ist jetzt mit den Verheißungen an Israel. Und da erklärt er auch, warum Gott so gehandelt hat. Und er sagt, er hat euch Heiden im Unglauben verschlossen oder die Juden jetzt im Unglauben verschlossen, um euch zu begnadigen. Und das ist so interessant, in Römer 11, Vers 30, Da sagt er, denn wie ihr einst Gott nicht geglaubt habt, das ist der Zustand vor der Wiedergeburt, ja? Wir haben Gott nicht geglaubt. Jetzt müsste man ja meinen, ich entscheide mich zu glauben, also wie wir einst nicht geglaubt haben, so seid ihr jetzt gläubig geworden. Aber was sagt Paulus? So wie ihr einst nicht geglaubt habt, jetzt aber unter die Begnadigung gekommen seid. Ihr seid unter die Begnadigung gekommen. Das war für mich eine faszinierende Entdeckung, weil selbst der Glaube uns geschenkt worden ist. Es ist nicht so, dass wir Gott mit unserem Glauben in Vorzahlung gehen und dann Gnade empfangen. Es ist allein aus Gnade. Selbst den Glauben haben wir als Kinder Gottes, weil er uns begnadigt hat. Hätte er uns nicht wiedergeboren, dann würden wir nie, nie, nie positiv auf den Befehl Gottes, Buße zu tun und zu glauben, antworten. Die Kosten der Behandlung waren durch und durch für umsonst. Aber Gott hat es alles gekostet. Gott hat es seinen Sohn gekostet. Jesus hat es sein Leben gekostet. Und er tat es, warum? Weil er uns geliebt hat. Und ich möchte an der Stelle jetzt betonen, ich habe es vorhin eigentlich schon betont, aber nur um nochmal sicher zu gehen. Jeder, der ungläubig ist, wird wegen seinem Unglauben gerichtet werden. Denn du bist verantwortlich für deinen Unglauben. Aber jetzt nochmal die Frage, dieser riesige Elefant im Raum. Ich habe euch bisher auf die Folter gespannt. Warum wurdest ausgerechnet du dann wiedergeboren? Und warum wird dann nicht jeder Mensch wiedergeboren? Und ich möchte diese Frage nun endlich beantworten. In dem Bewusstsein, dass ich mich auf ganz dünnem Eis bewege. Weil ich mich vermutlich gegen eine ganze Tradition stelle, aber bitte hört mir genau zu und prüft genau, was ich sage. Vielleicht magst du jetzt sagen, naja, weil ich halt glaube und der andere nicht. Deshalb bin ich wiedergeboren. Deshalb war Gott mir barmherzig. Aber das ist eine unzufriedenstellende Antwort, denn der Mensch wird ja zum Leben erweckt, während er noch geistlich tot ist. Um überhaupt glauben zu wollen, das macht ja die Begnadigung aus. Und nur am Rande, selbst der Glaube ist uns ja geschenkt worden, wie die Stellen gerade eben gezeigt haben. Vielleicht magst du jetzt erwidern, ja, aber der Glaube kommt ja aus der Verkündigung und die Verkündigung aus dem Wort Gottes. Aber dann bleibt trotzdem noch die Frage, warum ausgerechnet du? Warum antwortest ausgerechnet du positiv auf den Ruf? Und hierbei kann die ausschlaggebende Antwort nicht dein freier Wille sein. Denn Paulus macht deutlich in Römer 9, Vers 16, es liegt nicht an dem Wollenden, noch an dem Laufenden, sondern an dem begnadigenden Gott. Und darüber hinaus, wie würde das denn dann dem Ziel beitragen, dass niemand sich rühmen soll? Wenn Paulus diese Worte hier schreibt, damit sich eben niemand rühmt. Das Problem ist folgendes. Über die Geschichte haben wir uns ein sehr individualistisches Verständnis der Liebe Gottes aufgebaut. Der Mensch ist in der Vergangenheit immer mehr in den Mittelpunkt gerückt. Die Evangelisation wurden immer menschenorientierter. Und wenn heute jemand Johannes 3, Vers 16 liest, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dann meinen die meisten, dass Gott jeden einzelnen Menschen, der je auf dieser Welt gelebt hat, auf derselben Art und Weise geliebt hat. Und wenn er das nicht tut, dann ist er ein ungerechter Gott. So als ob wir Menschen uns überhaupt die Liebe Gottes einfordern können. Aber, und ich bitte euch jetzt nochmal, mir ganz genau zuzuhören, wie erklärt man das dann? Ganz einfach, Johannes benutzt das Wort Welt, im griechischen Kosmos, mit über 10 verschiedenen Bedeutungen. Das ist die unterste Stufe der Exegese, exegetischen Arbeit, Wortstudien. Wie gebraucht Johannes das Wort Kosmos? Mit über 10 verschiedenen Bedeutungen. Derselbe Johannes, der sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, sagt auch, habt nicht lieb die Welt noch, was in der Welt ist. Hä? Ist dasselbe Wort im Griechischen? Kosmos. Derselbe Johannes, der sagt, Jesus ist die Sühnung für die ganze Welt, sagt auch, ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Wie erklärt man das? Wir müssen endlich mal anfangen, uns von diesem traditionalistischen Verständnis zu lösen und die Verse im Kontext zu deuten. Und ich bitte euch, das mal zu durchdenken. Wenn Gott wirklich jeden einzelnen Menschen, der je gelebt hat, mit derselben Liebe liebt, warum wird dann auch nicht jeder Mensch, der je gelebt hat, zum Leben erweckt? Versteht ihr das Problem? Denn wir haben hier in Epheser ja gesehen, dass Gott uns barmherzig ist wegen der Liebe, mit der er uns geliebt hat. Und wir haben gesehen, dass unser Glaube, unser freier Wille keine Lösung für dieses Problem ist. Und deshalb hat man in der Theologie festgestellt, war für mich selber interessant, das nochmal zu sehen, dass es eben verschiedene Ausmaße der Liebe Gottes gibt. Und das macht total Sinn, werdet ihr gleich sehen. Und man unterscheidet auf drei verschiedene Weisen. Die erste Liebe ist Gottes Liebe in sich selbst, die intrinsische Liebe. Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist haben ja von Ewigkeit zu Ewigkeit zu Ewigkeit zu Ewigkeit existiert. Und sie lebten in völliger und perfekter Harmonie. Und dort wird die Liebe in maximalem Ausmaß ausgelebt. Und deshalb war das auch so schlimm, als Gott seinen einzigen Sohn zerschlagen hat. Die zweite Liebe ist Gottes allgemeine Güte gegenüber allen Menschen. Und die wird vor allem darin sichtbar, dass Jesus hier auf der Erde alle möglichen Menschen geheilt hat. Er hat 10 Aussätzige geheilt, nur einer kam zurück. Das war trotzdem ein Ausdruck seiner Liebe gegenüber den Menschen. Sie wird darin sichtbar, dass die Welt oder dass wir nicht sofort auf der Stelle vernichtet werden, weil wir eigentlich seine ewige Heiligkeit beschmutzen, jeden Tag. Sie wird darin sichtbar, dass er den reichen Jüngling geliebt hat, der ihn eigentlich verworfen hat und nicht als Gott anerkannt hat. Sie wird darin sichtbar, dass Gott die Sonne über den Gerechten und den Ungerechten aufgehen lässt. Und es ist dieselbe Liebe, die er von uns als Gläubige gegenüber unseren Menschen erwartet. Wie kann Gott etwas von uns erwarten, wenn er es selber nicht praktiziert? Und Jesus war das perfekte Vorbild dafür, was es bedeutet, den Nächsten zu lieben. Und diese Liebe erklärt auch, warum Gott trotzdem sagen kann, dass er alle, die Übles tun, hasst. Psalm 5, Vers 6. Sollen wir unseren Nächsten lieben? Ja, auf jeden Fall. Hassen wir es trotzdem, wenn diese Menschen gottlos sind? Auf jeden Fall. Gottes Liebe, das ist die dritte, ist wie hier in Epheser 2, Vers 4 bis 7. Und es ist die Liebe mit einer Entschlossenheit, seine Barmherzigkeit auszuüben. Und das ist ganz einfach die Liebe gegenüber denen, die Paulus im Kontext von Epheser 1, Vers 3 bis 14 meint. Die erwählt sind vor Grundlegung der Welt. Von denen Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Von denen Jesus sagt, alles, was der Vater mir gegeben hat, wird zu mir kommen und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Gott hatte einen Plan vor Grundlegung der Welt. Er hat Menschen, von denen er wusste, dass sie geistlich tot sind, dass sie seine Feinde sind und von denen er wusste, dass sie ihn nicht suchen werden, vor Grundlegung der Welt dazu erwählt, heilig und untadelig zu sein. Er hat diese Menschen dazu bestimmt, seine Söhne zu sein, Erben zu sein. Man macht sich nicht selbst als Erbe. Und diesen Menschen war er barmherzig, weil er sie vor Grundlegung der Welt mit einer entschlossenen und effektiven Liebe geliebt hat. Und deshalb hat er sie zum Leben erweckt, indem er ihnen den Glauben geschenkt hat. Und übrigens, Den Unterschied zwischen der allgemeinen Liebe und der speziellen Liebe sehen wir auch in unserem Leben, besonders bei denen, die verheiratet sind. Du liebst deine Frau ganz sicher anders, als wie du deinen Kollegen liebst. Und das erklärt Paulus auch in Epheser 5, Vers 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Versammlung geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Also wir sehen da schon einen Unterschied im Ausmaß der Liebe. Und ihr Lieben, diese Realität können wir nicht aus der Bibel streichen. Es gibt keinen Weg drumherum. Gottes entschlossene Liebe bewirkt im Leben der Erwählten, dass sie aus dem geistlichen toten Zustand zum Leben durchdringen. Sein Geist lebt so lange, wirkt so lange im Leben von dem Menschen, bis er zum Leben durchdringt und überhaupt auch nur ansatzweise Ja zu ihm sagen will. Und ja, der Glaube kommt aus der Verkündigung. Aber wer ist es denn, der überhaupt auf die Verkündigung hört? Jesus beantwortet uns die Frage, indem er sagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Seine Liebe beschenkt den geistlich Toten mit dem Wollen, an ihn zu glauben. Da, wo vorher Menschen waren, die unempfänglich für das Geistliche waren, weil es ihnen Torheit war, sind nun lebende Menschen, mitauferweckt mit Christus allein durch die Gnade Gottes. Sie haben das geistliche Leben empfangen, sie haben den Glauben als ein Geschenk empfangen und das alles, während sie eigentlich Feinde Gottes waren. Und das alles aufgrund seiner Barmherzigkeit. Und diese Barmherzigkeit können wir uns als seine Feinde nicht einfordern. Und wir können uns seine Liebe auch nicht einfordern, so als ob wir sie verdient hätten, weil wir ja ihm unseren freien Willen schenken. Und das macht Barmherzigkeit eben zur Barmherzigkeit und Gnade zur Gnade, weil es völlig unverdient ist. Aber warum handelt Gott so? Warum lässt er dann zu, dass wir als Kinder des Zorns auf die Welt kommen? Warum lässt er dann überhaupt den Sündenfall zu? Warum lässt er zu, dass wir unter der Sünde kein Ja zu ihm finden wollen? Es sei denn, er erweckt uns zum Leben. Und warum hat er ausgerechnet dich dann zum Leben erweckt, während andere in ihren Sünden tot bleiben? Das führt uns zum letzten Punkt, die Absicht der Behandlung. Schau mal in Vers 7. Damit zeigt uns eine Absicht an, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese in Christus Jesus. Hier finden wir die Absicht. Gott möchte den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweisen in Christus. Gott errettet uns aus einem einzigen Grund. Und dieser einzige Grund ist allein zum Lobpreis seiner Herrlichkeit, weil Gott sich selbst verherrlichen möchte. Gott will, dass wir erkennen, dass er ein gnädiger Gott ist. Er will, dass wir erkennen, dass er ein barmherziger Gott ist. Und deshalb entschließt er sich dazu, Menschen, die eigentlich die ewige Verdammnis verdient hätten, nicht in ihrem elendigen Zustand zu lassen. Er entschließt sich dazu, diese Menschen zum Leben zu erwecken und ihnen den Glauben zu schenken. Gott verherrlicht sich also dadurch, dass er dich zum Leben erweckt hat. Und das ist der einzige Grund, warum er dich gerettet hat. Nun magst du vielleicht fragen, aber was ist dann mit denen, die Gott nicht zum Leben erweckt hat? Ganz einfach, Gott verherrlicht sich dadurch, dass er nicht alle Menschen zum Leben erweckt, weil er seine ewige Gerechtigkeit durch die ewige Verdammnis offenbart. Weil Gottes Gerechtigkeit verkündigt wird von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und wir merken hier einen Unterschied zwischen dem menschenorientierten Evangelium und dem Evangelium, wo Gott alle Ehre bekommt. Gott hat Freiheit dazu und Gott weiß, dass seine Eigenschaften, die verkündigt werden, ihm die maximale Ehre bringen, damit niemand sich rühme. Und Gott hat die Freiheit dazu, hier seine Barmherzigkeit zu offenbaren und hier seine Gerechtigkeit zu offenbaren. Und ich möchte nochmal die Frage stellen, warum bist ausgerechnet du gerettet? Warum offenbart Gott seine Barmherzigkeit ausgerechnet an dir? Warum wurde nicht dein Nachbar gerettet? Warum wurdest du gerettet? Warum wir? Genau diese Gnade nimmt uns Menschen jegliches Rühmen. Was hat der Jude dem Nichtjuden jetzt noch zuvor? Was hat der Nichtjude, was der Jude nicht hat? Was habe ich, was meine Geschwister nicht haben? Wir sind alle begnadete Sünder, die herausgerissen wurden aus dem Reich der Finsternis und in das Reich seines Sohnes, in das Reich des Sohnes versetzt wurden, und zwar aus einem einzigen Grund, um Gottes Gnade zu präsentieren. Ich möchte abschließen. Was wir heute gesehen haben, war im Grunde eine einzige Sache, nämlich wie Gott ehemalige Sünder zum Leben erweckt. Und er war barmherzig, weil er uns geliebt hat. Und diese Barmherzigkeit hat uns zum Leben erweckt, als wir seine Feinde waren, als wir nichts mit ihm zu tun haben wollten. Und das hat Gott getan, um seine Gnade zu offenbaren. Und dieses Handeln Gottes trägt dazu bei, dass der Plan der Erlösung, den er vor Grundlegung der Welt gefasst hat, nun zustande kommt. Und jetzt stellt sich zum Schluss die 1000-Euro-Frage. Hast du bei deiner Wiedergeburt mit Gott zusammen daran gearbeitet? Oder war diese Wiedergeburt ein souveränes Wirken, ein souveränes Eingreifen in dein Leben, indem er dich wiedergezeugt hat, indem er dein Herz verändert hat, damit du ihm überhaupt glauben möchtest? War deine Wiedergeburt so wie die zwei Firmen, die gerne Profit haben möchten, also Gott möchte gerne verherrlicht werden und du möchtest gerne ewig leben? Deshalb schenke ich dir jetzt meinen Glauben und du erwächst mich zum Leben. War diese Wiedergeburt synergistisch? Bitte verzeiht, aber das ist die Errettung, wenn du dem Menschen einen souveränen Willen gibst, während Gott winselnd daneben steht und hofft, dass genug Menschen gerettet werden, damit er am Ende genug Ehre bekommt. Die Bibel präsentiert uns einen souveränen Gott. Wir haben einen Gott, der die Errettung alleine wirkt, monergistisch. Einen Gott, der das Ende vom Anfang her verkündigt, weil er bestimmt hat, was passieren wird. Einen Gott, der sich seiner Ehre nicht berauben lassen will. Einen Gott, der dem Menschen befiehlt, heilig zu sein, so wie er heilig ist, obwohl der Mensch unfähig dazu ist, so heilig zu sein, wie er heilig ist. Einen Gott, der dem Menschen befiehlt, aus dem Grab zu kommen, obwohl der Mensch unfähig dazu ist, alleine aus den Toten aufzustehen. Einen Gott, der Sünder dazu auffordert, Buße zu tun und zu glauben, obwohl der Mensch unfähig dazu ist, von sich aus im geistlich toten Zustand positiv auf den Ruf Gottes zu antworten. Wir haben einen Gott, der aufgrund seiner Barmherzigkeit Menschen zum Leben erweckt, damit er aus der Masse der Sünder seine Gnade offenbaren kann, während er an den übrigen seine Gerechtigkeit offenbart. Das ist der Gott der Bibel. Das ist der Gott, dem wir dienen, vor dem sich kein Mensch rühmen kann, vor dem wir alle gleich, alle abhängig sind. Paulus, seine Absicht war es, den Menschen durch und durch zu demütigen, damit weder der Jude noch der Nichtjude sich über den anderen erhebt und der Jude sagt, Edge, Badge, ich bin ein Nachkomme Abrahams, ich habe das ewige Leben mehr verdient als du. Das ist völlig, völlig unmöglich bei Paulus. Und das macht er hier deutlich. Und jetzt möchte ich dich fragen, es wird sensibel, was gibt dir heute als Nichtjude das Recht, auf deine Geschwister hier in der Ortsgemeinde herabzuschauen? Mit welchem Recht redest du schlecht über deine Geschwister? Mit welchem Recht schaust du auf die Diener in der Gemeinde herab? Glaubst du ehrlich, du hast dein Heil verdient, weil du Ja zu ihm gesagt hast und hast deshalb ein Recht, dich über andere zu erheben? Glaubst du wirklich, dass du schlauer bist, weil du nicht in einer Sekte gefangen bist? Oder dass du weiser bist, weil du kein Moslem oder Katholik bist? Glaubst du wirklich, du bist besser, weil du nicht mehr dem Zeitgeist hinterherjagst und einer Ideologie nach der anderen die Knie beugst? Oder weil du nicht im tiefsten Dschungel als Kannibale aufgewachsen bist? Paulus macht uns so klar deutlich, dass die Tatsache, dass Gott uns aus dem Reich der Finsternis herausgerissen hat, einzig und allein seine Barmherzigkeit ist, weil er uns geliebt hat. Und jetzt noch ein letztes Mal die Frage: Warum ausgerechnet du? Warum ausgerechnet ich? Die Gemeinde ist der Ort, wo jegliches Rühmen ausgeschlossen ist. Und das steckt ja sogar hinter dem Wort Gemeinde. Gemeinde leitet sich ab von Ekklesia, Ekkaleo, die Herausgerufenen. Die Herausgerufenen. Von wo sind wir denn bitte herausgerufen worden? Aus dem Reich der Finsternis, von dem souveränen Ruf Gottes. Ihr Lieben, wir alle sind herausgerufen, wenn wir gläubig sind. Wir sind durch Gottes Geist aus der Welt gerufen worden, damit er seine Gnade in Christus an uns erweist zum Lobpreis seiner Herrlichkeit, während er an den Nicht-Herausgerufenen seine Gerechtigkeit zum Lobpreis seiner Herrlichkeit erweist. Mit welchem Recht erhebst du dich also über jemand anderem? Mit welchem Recht schaust du auf Ungläubige herab? Du könntest an der Stelle von dem Ungläubigen sein. Denn die Errettung ist allein aus seiner Gnade und es gibt nichts in dir, was dich erlösungswürdig macht, abgesehen davon, dass Gott ausgerechnet dich, um seine Gnade zu verherrlichen, vor Grundlegung der Welt dazu bestimmt hat, sein Sohn und damit Erbe zu sein. Es ist allein seine Gnade, dass er nicht seine Gerechtigkeit an dir erweist. Das ist das, was uns als Gemeinde übrigens das Fundament der Einheit gibt, weil niemand mehr ein Recht hat, auf den anderen herabzuschauen. Und wir stehen in der Verantwortung, diese Einheit der Gemeinde durch das Band des Friedens zu bewahren, indem wir diese Wahrheiten hochhalten und uns dessen bewusst sind, wir sind alle begnadete Sünder und wir haben nichts zu rühmen, abgesehen davon, dass Gott uns barmherzig gewesen ist, weil er uns geliebt hat. Amen.